Liebe Martina, warum weiß heute kaum jemand, dass die Deutschen die größte Einwanderergruppe der USA waren?
Weil ihr Einfluss durch den Ersten Weltkrieg fast über Nacht aus dem öffentlichen Leben verschwunden ist, obwohl deutsche Einwanderer zuvor Wirtschaft, Kultur und sogar Politik der Vereinigten Staaten entscheidend mitgeprägt haben.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Willkommen bei Krone Geschichte, dem Podcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer.
Hallo Rüdiger.
Die dieses Mal die Geschichte der Deutschen in den USA mitgebracht hat.
Genau.
Mit 5 Millionen Einwanderern allein im 19. Jahrhundert stellen die Deutschen lange Zeit die größte Einwanderergruppe in den USA. Sie liegen noch vor den Iren und den Italienern, die sind ja sehr bekannt. Also die Iren, die machen dann manchmal die Flüsse grün und die Italiener haben die Pizza mitgebracht. Trotzdem ist der Einfluss der Deutschen weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Bevor wir die Frage beantworten, warum der Einfluss verschwunden ist, vielleicht zuerst, warum wanderten diese Deutschen überhaupt in die USA ein und wo ließen sie sich nieder?
Ich würde sagen, beginnen wir mal mit einer Landkarte. Also wenn man sich eine Landkarte des 19. Jahrhunderts der USA ansieht, dann zieht sich so richtig ein breiter deutscher Streifen quer durch die Vereinigten Staaten. Also von Pennsylvania über Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Wisconsin, Iowa und Minnesota bis rüber nach Nebraska und South Dakota. Das war der sogenannte German Belt. Und dieser Name ist natürlich kein Zufall. Das sind die Staaten mit ihren starken deutschen Wurzeln und ihrer deutschen Prägung. Und was man da gleich sieht, ist, die Deutschen zieht es vor allem in den mittleren Westen, weil dort fruchtbares Land sehr günstig war und weil dort schon relativ früh deutschsprachige Gemeinden bestanden. Diese Deutschen, die kommen, arbeiten zunächst als Bauern. Viele gründen dann Brauereien, Zeitungen, Schulen und Handwerksbetriebe. Und so entsteht im Laufe des 19. Jahrhunderts so eine richtig zusammenhängende, deutsch geprägte Kulturlandschaft mitten in den Vereinigten Staaten.
Ja, und wann sind die Deutschen in die USA gekommen?
Diese deutsche Einwanderung beginnt bereits im 17. Jahrhundert mit den ersten europäischen Siedlern. Und die richtig großen Einwanderungswellen setzen dann im frühen 19. Jahrhundert ein. Nach den Napoleonischen Kriegen, also so 1804 bis 1815 ungefähr, verlassen viele Menschen die deutschen Staaten aus wirtschaftlicher Not. Das sind natürlich die, die dann, wie ich gerade vorher erwähnt habe, das fruchtbare Land aufsuchen. Und dann kommen wahnsinnig viele nach der gescheiterten Revolution von 1848. Also das ist dann wirklich eine große Einwanderungswelle in die USA. Diese sogenannten 48er, wenn man das gesagt hat, verlassen Europa aus politischen Gründen und beginnen eben in den USA ein neues Leben. Und weil wir ja ein österreichischer Podcast sind, müssen wir einen ganz berühmten 48er erwähnen, der Richtung USA ausgewandert ist. Das ist der berühmte Bauernbefreier Hans Kuttlich, der sich dann als Arzt in einem Vorort von New York niedergelassen hat.
Darüber sollten wir auch mal einen Podcast machen.
Unbedingt.
Bauernbefreiung ist ein gutes Thema.
Das ist ein spannender Mann und vor allem, was dann nachher noch aus ihm wird. Und dann gibt es die nächste Einwanderungsphase, so beginnend mit den 1870er Jahren, und die dauert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Insgesamt kommen allein zwischen 1820 und 1900 mehr als 5 Millionen Deutsche in die Vereinigten Staaten.
Bei so vielen Deutschen stellt sich ja die Frage, wäre es möglich gewesen, dass in den USA vielleicht Deutsch zur dominierenden Sprache hätte werden können und nicht Englisch angesichts dieser hohen Einwanderungszahlen?
Hätte, aber unter anderen Voraussetzungen. Ich meine, es gibt ja so eine berühmte Legende. Es wird immer behauptet, eben Deutsch habe kurz davor gestanden, Staatssprache der USA zu werden. Das stimmt nicht. Und was man immer vergisst, nämlich bis heute, die Vereinigten Staaten haben keine offizielle Staatssprache. Es ist nirgends festgelegt, war auch nie quasi ein großer politischer Wille. Es hat sich Englisch einfach durchgesetzt als Alltagssprache, weil die Mehrheit der Bevölkerung zunächst Englisch gesprochen hat. Einwanderung aus Großbritannien, dann natürlich die vielen Iren. Und dann haben einfach die meisten Einwanderer schnell diese Sprache gelernt.
Also leichter als Deutsch.
Genau, also es gab nie diesen großen Beschluss, Englisch ist jetzt unsere Staatssprache. Und das kann sich übrigens in den USA auch jederzeit ändern. Also das ist überhaupt kein Thema. Es gab eine Abstimmung, allerdings fand die nicht im amerikanischen Parlament statt, sondern in einer Kirche in Pennsylvania. Dort haben die Gemeindemitglieder eigentlich nur darüber abgestimmt, ob neben den bisherigen deutschsprachigen Predigten künftig auch englische Gottesdienste erlaubt sein sollen. Und jetzt ist der interessante Grund, und es erklärt auch wieder die Frage von vorher, weil eben die jüngere Generation nicht mehr ausreichend Deutsch verstand. Und an dieser lokalen Kirchenentscheidung sieht man eigentlich schon, warum es sowas wie eine deutsche Amtssprache nicht geben kann.
Was man auch dazu sagen muss, das lokale Pennsylvania-Deutsch war natürlich wie bei den meisten Sprachinseln eine komplett versteinerte Sprache. Also die hat dann mit dem Deutsch, das man in Deutschland gesprochen hat, zur gleichen Zeit auch nicht mehr so viel zu tun gehabt.
Mhm. Aber das müssen wir später dann noch genauer sprechen, da steckt nämlich noch viel mehr dahinter.
Deutsch hat sich über viele Jahrzehnte zur wichtigsten Fremdsprache der Vereinigten Staaten entwickelt.
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Vor allem deshalb, weil Deutsch wurde an Schulen unterrichtet zum Beispiel. Es gab hunderte deutschsprachige Zeitungen im 19. Jahrhundert. Dann gab es natürlich Vereine und die Kirchen, die wirklich so ganz bewusst die deutsche Kultur, die sie selber oder ihre Elterngeneration mitgebracht haben, gepflegt haben. Und die so klassische Zentren dieses damaligen deutsch-amerikanischen Lebens waren Milwaukee, Cincinnati oder St. Louis. Das waren so die deutschen Städte. Was wichtig ist zu erwähnen, die Deutschen fallen generell kaum auf. Und gerade weil sie so erfolgreich sind, weil sie sich rasch integrieren. Das heißt, man spricht zwar Deutsch, man pflegt diese deutschen Traditionen, aber man baut ein lebendiges Kulturleben auf. Aber es war nie eine Frage, dass diese Menschen nicht Englisch sprechen. Also da waren sie wahnsinnig schnell darin. Und was ich auch vergessen habe zu erwähnen, in New York gab es im 19. Jahrhundert ein besonders reges deutsches Kulturleben. Was man auch noch erwähnen sollte, ist eben, weil diese deutschen Einwanderer ja relativ zurückhaltend waren, sie haben sich in der Politik besonders zurückgenommen. Jene Einwanderer, die eine führende politische Rolle eingenommen haben, waren die Quäker, dann die englischstämmigen Siedler und die sogenannten Scotch-Irish.
Pennsylvania ist ja der deutsche US-Bundesstaat und damit ein guter Ausgangspunkt, um über das deutsche Element in den USA zu sprechen.
Weil du es schon erwähnt hast, dieses Pennsylvania Dutch. Also um das einzuordnen, zur Zeit der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 war die Hälfte der Bevölkerung Pennsylvanias, das waren Deutsche. Und gerade diese Geschichte dieses Pennsylvania Dutch, das du erwähnt hast, das gehört zu den spannendsten Kapiteln in dieser deutsch-amerikanischen Geschichte. Der Name führt allerdings ein bisschen in die Irre. Das hat nichts mit den Niederlanden zu tun, weil sich das Wort Dutch einfach vom früheren englischen Begriff für Deutsch abgeleitet hat. Und tatsächlich sind diese Pennsylvania Dutch Nachfahren deutschsprachige Einwanderer, die im späten 17. und dann vor allem im 18. Jahrhundert nach Pennsylvania kommen. Die meisten waren damals aus der Kurpfalz, aus Baden, aus Württemberg, aus Hessen, dem Elsass, der Schweiz und aus Teilen des heutigen Rheinlandes. Darunter waren sehr, sehr viele religiöse Minderheiten, die Mennoniten, die Amischen, die Lutheraner und die Reformierten. Und all diese Menschen haben ihre Heimat auf der Suche verlassen, vorwiegend wegen Religionsfreiheit, dann das günstige Land, das ich schon erwähnt habe, und einfach zu der Klassiker die besseren wirtschaftlichen Perspektiven.
Aber warum hat es diese Deutschen ausgerechnet nach Pennsylvania gezogen?
Weil ein englischer Quäker namens William Penn dort 1681 eine Kolonie gegründet hat. Und diese Kolonie war für ihre außergewöhnliche religiöse Toleranz sehr bekannt. Und dieser William Penn hat dann auch in der Folge gezielt im deutschsprachigen Raum um Siedler geworben. Und dadurch entsteht bereits 1683 mit Germantown, Nomen ist Omen, bei Philadelphia die erste dauerhaft bestehende deutsche Siedlung Nordamerikas. Und diese Siedlung ist jetzt der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte, die Pennsylvania über Generationen zum Zentrum des unter Anführungszeichen deutschen Amerika macht.
Ja, dann reden wir mal über diesen eigenen Dialekt, reden wir über das Pennsylvania Dutch, das diese deutschen Einwanderer entwickelt haben.
Dieses Deutsch unter Anführungszeichen basiert auf pfälzischen und alemannischen Mundarten und hat dann später zahlreiche englische Begriffe enthalten. Das hat man 200 Jahre gesprochen. Heute sind es vorwiegend die Amischen und die Mennoniten und es wird weniger. Also es sind immer weniger Menschen, die das noch sprechen und die wenigen versuchen, das aufrechtzuerhalten. Aber es wird sicher schwer werden, das aufrechtzuerhalten.
Wer sich für die Amischen interessiert, dem sei der Thriller Der einzige Zeuge mit Harrison Ford empfohlen. Der spielt nämlich genau bei den Amish.
Und ich kenne den Film nicht. Hört man da dieses Pennsylvania Dutch ein bisschen?
Nein, es ist synchronisiert, okay. Aber man sieht dieses uralte Leben, das damals noch, das ist gedreht worden in den 80er Jahren,
ja.
Quasi der Verbot elektrischer Geräte und so weiter. Also es war sehr, sehr rückschrittlich.
Ja.
Ist heutzutage auch nicht mehr so. Ich war dann vor ein paar Jahren mal da.
Ja.
Aber damals war es wirklich noch so, ja.
Das heißt, man kann sich aber dann auch, wenn du sagst, rückschrittlich, damit ich
Bilder. Oder traditionell, wenn man es nicht sagen
aber
möchte.
Das heißt,
ja.
Man kann sich dann so dieses Leben jener Menschen vorstellen, die eben
absolut.
Im 18. Jahrhundert gekommen sind.
Das ist auch ein großes Fremdenverkehrsgebiet auch. Da kannst du hinfahren. Da gibt es auch so eine kleine Eisenbahn, mit der man mitfahren kann, Steam Train. Also, das ist sehr, sehr beliebt. Kannst du auf die Bucketlist.
Ja, klar.
Musst du
jetzt auch gehen.
Neben Pennsylvania haben die Deutschen auch sehr, sehr stark Wisconsin geprägt.
Das ist eine spannende Geschichte. Wisconsin gilt als der deutsche Staat schlechthin Und der ist vor allem heute weltweit für seine Brauereien bekannt. Mann, das ist ein Erbe der deutschen Braukultur. Und spannend in diesem Zusammenhang, ein gewisser Adolphus Busch kommt 1857 aus Mainz in die USA und baut dann gemeinsam mit seinem Schwiegervater eine Brauerei namens Anheuser Busch auf. Und der macht Budweiser zur ersten national vertriebenen Biermarke Amerikas, gibt es ja heute noch. Dann kommt auch ein gewisser Frederik Pabst aus Ostfriesland. Der macht die Brauerei Pabst Brewing Company in Milwaukee zu einem der größten Bierhersteller der USA. Und dann habe ich noch einen Namen mitgebracht, Josef Schlitz. Der kam ebenfalls aus Mainz. Der baut die Schlitz Brewing Company auf. Das heißt, Milwaukee wird dadurch auch zum Zentrum dieser amerikanischen Brauindustrie. Und diese Menschen stehen alle für den Einfluss der deutschen Braumeister, die ihr Wissen mitgenommen haben.
Tragischerweise sind dann die amerikanischen Brauereien in der Prohibition komplett vernichtet worden. Und erst viel, viel später wurde es dann wieder aufgebaut, die Bierindustrie. Die haben das wirklich natürlich in der Zeit komplett vernichtet.
Ja, aber heute, ich glaube, besinnt man sich wieder sehr auf diese Wurzeln.
Ja, es ist wieder da zum Glück, genau. Eine andere spannende deutsche Geschichte ist, bis heute trägt die Hauptstadt des Bundesstaats North Dakota den Namen Bismarck. Wie wir alle wissen, benannt nach dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Warum hat man nach dem Eisernen Kanzler die Hauptstadt eines Bundesstaats benannt?
Das ist eine super Geschichte. Es gab 1873 einen großen Börsenkrach. Durch diesen Börsenkrach ist die örtliche Eisenbahngesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Jetzt hat man auf deutsches Kapital gehofft. Deshalb, weil ja das Deutsche Reich, das haben wir bei den Erfolgen über Eugenie, 1870-71 einen Sieg über Frankreich gehabt hat und dadurch hohe Reparationszahlungen erhalten hat. Das heißt, die Deutschen haben jetzt viel Geld gehabt, um zu investieren. Der dortige Bürgermeister der damals noch nicht Bismarck genannten Stadt hat sich gedacht, das wäre doch super, wenn wir Investoren aus Deutschland kriegen, und hat so etwas gemacht, um die Stimmung mal zu verbessern. Er hat diese Stadt in Bismarck umbenannt und hat gehofft, jetzt kommen Gelder aus Deutschland. Der eiserne Kanzler, der bekanntlich sehr kühl war, hat sich höflich bedankt. Deutsches Geld ist nicht geflossen und deshalb gibt es heute eine Hauptstadt eines US-Bundesstaates, die Bismarck heißt.
Bravo, hat sich auch nicht rentiert.
Ja.
Gehen wir ein paar prägnante Beispiele für deutsche Einwanderer durch. Eine der bekanntesten deutschstämmigen Persönlichkeiten während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges ist Friedrich Wilhelm von Steuben.
Der ist wirklich wichtig, weil das war ein ehemaliger Flügeladjutant von König Friedrich dem Großen von Preußen. Der tritt 1777 in die Armee von George Washington ein und der bringt jetzt den amerikanischen Truppen preußischen Drill bei, Feuerdisziplin, und er bringt vor allem eine moderne Ausbildung und der wird wirklich zu einer Ikone der Deutsch-Amerikaner.
Der erste nachweisliche Multimillionär der Vereinigten Staaten ist der aus Deutschland stammende Jakob Astor.
Das ist der Elon Musk des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts. Das ist eine interessante Geschichte. Das ist ein Pfälzer und ein Metzgersohn, der wandert 1784 wirklich fast mittellos in die USA aus. Er steigt ins Pelzbusiness ein. Er gründet die berühmte American Fur Company, macht ein Vermögen im Pelzhandel und wird dann so richtig superreich durch Investitionen in den New Yorker Immobilienmarkt. Das berühmte Hotel Waldorf Astoria erinnert heute noch an seinen Namen.
Dann natürlich Levi Strauss, der Mann hinter den Jeans.
Natürlich. Ich glaube, den kennen die meisten. Stammt aus Bayern, 1847 ausgewandert in die USA. Und er hat während dieses berühmten Goldrausches die ersten robusten Arbeitshosen für Goldsucher verkauft. Und daraus entstanden dann seine legendären Jeans. Ich meine, eigentlich heute ein historisches Kleidungsstück.
Mhm. Auch an der Spitze der amerikanischen Industrie finden sich deutschstämmige Unternehmer.
Na, zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, den Stahlkonzern US Steel, der wurde im Jahr 1901 gegründet, damals bitte der größte Industriekonzern der Welt, mit einer Jahresproduktion, die der Jahresproduktion des gesamten Deutschen Reiches entsprochen hat. Da steht mit Charles M. Schwab, also man sieht schon Vorname, Nachname, eine Mischung, ein Amerikaner an der Spitze, dessen Großeltern, und zwar alle vier, aus Deutschland eingewandert sind.
Die deutschen Einwanderer brachten auch den Ruf deutscher Wertarbeit. Made in Germany und deutsche Wertarbeit wurden weltweit zu Synonymen für Präzision und Zuverlässigkeit.
Dafür steht zum Beispiel der sehr bekannte sogenannte Conestoga-Wagen. Das war ein robustes Transportfahrzeug der Pioniere des Wilden Westens. Dieser Wagen wurde übrigens ebenfalls in Pennsylvania hergestellt, und zwar von deutschstämmigen Handwerkern, die ihre Erfahrungen aus dem mitteleuropäischen Wagenbau, der war nämlich führend, mitgebracht haben. Das war ein Megawagen, bespannt mit 4 bis 6 Pferden, und der konnte Lasten von bis zu 1,5 Tonnen transportieren. Und dieser Wagen wird dann später zu einem Symbol der amerikanischen Westexpansion. Nur um einzuordnen, wofür dieser Wagen auch steht, also mit diesen Wegen, die eben von deutschen Handwerkern entwickelt wurden, wurden im Wilden Westen die Siedlungen versorgt, die ersten Handelsrouten erschlossen und überhaupt diese Expansion ermöglicht. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Wegen die ersten Lastwegen Amerikas vor der Eisenbahn waren.
Auch politisch steigen die Deutschen auf. In den 1870ern wird mit Karl Schurz sogar ein deutschstämmiger 48er, also einer, der versucht hat, den Kaiser loszuwerden und es nicht ganz geschafft hat.
Gut formuliert, ja.
Zum amerikanischen Innenminister. Er gehört damit zu den bedeutendsten Politikern deutscher Herkunft in den USA.
Der ist bei uns in der Geschichtsforschung nicht wirklich ein großes Thema, aber in den USA. Dieser Karl Schurz ist 1829 in Preußen geboren worden, hat sich eben als junger Mann an der Revolution 1848 beteiligt und musste dann fliehen, nachdem die Revolution gescheitert ist. Dann hat er eine sehr spannende Karriere. Er wird Journalist, Redner, sehr interessant, Gegner der Sklaverei. Also er ist bei den Abolitionisten dabei. Später sogar General im Bürgerkrieg, natürlich auf der Seite der Nordstaaten. Schließlich US-Senator für Missouri. Und der wird Innenminister der Vereinigten Staaten unter dem Präsidenten Rutherford Hayes. Und der steht halt so wirklich für diese politische Kraft der deutschen 48er. Das waren halt politische Menschen, die darüber gegangen sind. Also die hier geflohen sind, haben sich dann dort eingesetzt. Und was man aber gerade bei ihm erwähnen muss, weil der hätte das Potenzial gehabt zum Präsidenten, aber natürlich diese deutschstämmigen Amerikaner, die selbst noch in Deutschland geboren wurden, die sind an Grenzen gestoßen. Und der konnte natürlich nicht Präsident werden.
Das war so wie Arnold Schwarzenegger.
Genau, so wie er später. Und da gibt es aber noch einen zweiten, der sehr bekannt ist. Das ist der populäre Gouverneur von Illinois, Johann Peter Altgeld. Also da merkt man am Namen schon, wo er herkam. Und der durfte zum Beispiel auch 1896 nicht für das Präsidentenamt kandidieren, obwohl das sehr viele wollten. Und bei ihm war es wirklich ein Pech, weil der ist erst als 3 Monate altes Kind mit seinen Eltern in die USA gekommen. Das heißt, der war Amerikaner, der hat perfekt Englisch gesprochen. Aber die amerikanische Verfassung hat ihm eben wegen 3 Monaten das Recht zur Kandidatur verwehrt.
Ja, wie erwähnt, ist auch Arnold Schwarzenegger Teil den Club. Ich meine, ob er dann gewählt worden wäre, ist eine andere Frage. Aber er konnte jedenfalls nicht einmal kandidieren. Denn nach wie vor musst du in den USA geboren sein, damit du amerikanischer Präsident werden kannst. Lass uns noch über US-Präsidenten sprechen, die deutsche Wurzeln hatten.
Also fangen wir chronologisch von hinten an. Dieser deutsche Einfluss, unter Anführungszeichen, der bis ins Weiße Haus reicht, da ist eine Verbindung natürlich besonders eng, und zwar die Verbindung von US-Präsident Donald Trump zum deutschen Element, weil sein Großvater Frederick Trump ist 1885 aus der Pfalz, da haben wir wieder diese Region, in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Dann der berühmte General und Präsident Eisenhower hat auch die deutsche Abstammung. Dessen Familie kommt aus dem Saarland. Der Familienname hat übrigens dort noch Eisenhower geschrieben, gelautet. Dann der Präsident Hoover, Herbert Hoover, ich meine, am Vornamen hören wir es schon. Auch dessen Vorfahren waren aus der Pfalz. Und der Name Hoover wurde auch geändert. Das war nämlich der deutsche Familienname Huber, also wie wir ihn kennen. Dann Richard Nixon, auch sehr berühmter Präsident, der hat mütterlicherseits deutsche Wurzeln. Und Harry S. Truman, der hat ebenfalls Vorfahren aus der Kurpfalz. Also das ist eine Region, die sehr viele hervorgebracht hat.
Ja, wir haben es ja schon eingangs erwähnt, heute ist vom großen Einfluss der Deutschen in den USA nicht so viel sichtbar. Woran liegt das?
Weil es so eine starke Zäsur gab. Es gab dieses eine Jahr, wo sich alles verändert hat. Also es geht darauf zurück, weil die Deutschamerikaner sich während des Ersten Weltkriegs nicht dem Verdacht aussetzen wollten, dass sie illoyal wären gegenüber den Vereinigten Staaten. Das beginnt schon 1914, da gerät das deutsche Kulturleben schon ein bisschen unter Druck. Aber als dann die Vereinigten Staaten 1917 Deutschland den Krieg erklären, da verändert sich die Situation schlagartig und da will man eben wirklich nicht, dass irgendwelche Zweifel aufkommen. Und da gibt es auch so eine interessante Anekdote. Der damalige Bürgermeister von Chicago, William Thompson, hat seine Stadt Chicago noch als 5. größte deutsche Stadt der Welt bezeichnet und erklärt, er könne niemals gegen Deutschland Krieg führen. Aber diese Haltung verschwindet recht bald. Und dann eben mit dem Jahr 1917 wird ganz, ganz schnell, wie das auch in England passiert ist, alles Deutsche komplett verpönt. Also da sind dann die Konsequenzen, die deutschen Schulen werden geschlossen, die deutsche Sprache verschwindet schlagartig aus dem öffentlichen Leben. Viele Familien haben auch intern die Sprache aufgegeben und haben jetzt ganz demonstrativ ihre amerikanische Identität betont. Und dadurch, das ist relativ schnell gegangen, weil die Sprache verschwindet ja schnell. Wenn das eine Generation nicht gesprochen wird, das ist einfach weg. Und dadurch ist eben dieser sehr, sehr starke deutsche Einfluss, der über Generationen hinweg da war, komplett in Vergessenheit geraten.
Das heißt, man spricht jetzt de facto nur mehr Englisch?
Bis auf ganz wenige, ja. Mhm.
Heute schätzen Historiker, dass rund 40 bis 45 Millionen Amerikaner deutsche Vorfahren haben. Und damit sind die Deutschstämmigen bis heute die größte europäischstämmige Bevölkerungsgruppe in den USA.
Ist nicht sehr bekannt, oder?
Ist nicht sehr bekannt. Ja. Aber es gibt auf YouTube ein Video, das kann man sich anschauen. Da kann man sehen, wie sich die Volksgruppen in den USA entwickelt haben. Mhm. Und dann sieht man, dass die Deutschen noch immer ganz, ganz vorne mit dabei sind. Mhm. Und das war für mich auch sehr überraschend. Ja. Ich dachte mir immer, das gesehen ist das Video und dann hast du halt einen Balken und denkst, ah, man wird überholt. Ja. Interessanterweise gar nicht.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nicht am Radar, wie groß diese Gruppe ist.
Wenn euch diese Folge geschmeckt hat, weil wir über Bier gesprochen haben, unter anderem, dann lasst uns gerne ein Abo da, wobei ob man das amerikanische Budweiser wirklich schätzt, das ist, glaube ich, eine große Diskussion. Aha. Hat mit dem tschechischen Budweiser es geschmacklich nicht ganz so viel zu tun. Aber ein Abo ist für uns fast so schön wie ein gut gezapftes Budweiser Tschechien in diesem Fall. Und hält unsere Geschichtsbrauerei natürlich gerne am Laufen. In diesem Sinn, Prost und bis zur nächsten Folge.